SWR Kultur. Glauben.
Vorher war mein Bild immer beispielsweise, dass ich darauf geachtet habe, was andere über mich denken. Die Ehre, der Stolz, dass ich darauf sehr viel geachtet habe. Und mit der Zeit bin ich daran gewachsen. Und jetzt, mittlerweile, ist es mir egal, was andere über mich denken, was andere über mich sagen. Solange ich glücklich bin, kann mir keiner mein Glück nehmen.
Eben die jungen Frauen, die zu uns kommen, legen sich einen Schutznamen zu und auch eine Schutzgeschichte, mit der sie dann ins Außen gehen, neue Kontakte knüpfen, die Schule besuchen, eine Ausbildung absolvieren. Und also natürlich gibt es da immer viel Anleitung am Anfang. Ja, das wird gemeinsam eingeübt, zu Ärztinnen wird begleitet und.
Viele dieser traditionellen Ehen, auch Zwangsheiraten, meistens auch Interessenbeziehungen. Das heißt, die Eltern überlegen, was ist erstmal das Beste für mein Kind, aber vielleicht was ist das Beste auch für meine Familie, damit wir einen Vorteil von dieser Ehe haben, ähnlich historisch, wie wir es ja in Europa auch schon hatten.
Familienehre vor Liebesglück, Zwangsheirat und Zwangsehe in Deutschland, eine Sendung von Susanne Babila.
Durch das Küchenfenster der Beratungsstelle Yasemin scheint die Sonne. In dem kleinen Raum ist es sauber und warm. Sozialarbeiterin Anna hat Wasser für einen Tee aufgesetzt. Die 20-jährige Irem lehnt entspannt an der Wand. Beide heißen anders, wollen aber ihre Namen weder im Radio noch digital im Netz hören, aus Sicherheitsgründen. Deshalb wurde Irems Stimme nachgesprochen. Während Anna Tassen aus dem Wandschrank holt, erzählt Irem von ihrer neuen Wohnung, in die sie vor kurzem eingezogen ist.
Jetzt muss ich nur noch einen Schrank holen, wo ich Staubsauger und sowas reintun kann. Dann kommt die Couch rein und in diese Nische neben meinem Bett will ich noch so ein Regal reinmachen, so ein offenes mit so einer Efeupflanze. Und
die kleine?
Ja, genau, die ganz kleine. Da will ich so ein Regal reinmachen und da mache ich dann eine Pflanze rein, ein paar Bilder und Parfüm und sowas. Also so eine süße Fotoecke. Ja, kannst du mir noch Zucker geben?
Ein oder zwei Zucker.
Anna hört ihrem aufmerksam zu. Sie haben es sich in einer Sofaecke gemütlich gemacht. Die beiden jungen Frauen wirken sehr vertraut miteinander, wie gute Freundinnen. Sozialarbeiterin Anna freut sich, dass ihre mit dem Umzug den ersten großen Schritt in die Selbstständigkeit wagt und bereits auf ihre neuen Nachbarn zugegangen ist, sie sogar um Hilfe gebeten hat.
Erstmal habe ich mich voll unwohl gefühlt, weil ich Angst hatte, auch weil es das erste Mal war, dass ich so nachgefragt habe. Aber die waren voll nett und der hat mir auch sehr gut geholfen. Ist halt ein bisschen ungewohnt, alles selber zu machen, aber ich find's gut so.
Das allererste Mal die eigene Wohnung einzurichten, selbstbestimmt und frei, das ist für jeden jungen Menschen eine aufregende Erfahrung. Aber für Irem eine komplett neue Welt. Denn bis vor kurzem lebte Irem in einer anonymen Wohngruppe mit anderen Mädchen, die vor Gewalt und Zwangsheirat geflüchtet sind. Sozialarbeiterin Anna hat Irem von Anfang an begleitet.
Irem ist tatsächlich die allererste Person, die ich von Tag 1 an bis heute begleiten darf. Das heißt, ich durfte dich abholen. Das war eben auf einem Parkplatz in der Nähe von unserer Einrichtung. Und das war am frühen Abend. Und das war natürlich eh schon aufregend für die Wohngruppe. Immer aufregend, jemand Neues kommt. Es wurde rumgewuselt, es wurde noch in letzter Sekunde irgendwas geputzt. Das war ganz liebevoll vorbereitet, es wurde gekocht, also es wurde sich auch sehr auf dich gefreut.
Und wir haben dann erstmal ein paar Sachen besprochen, haben uns kurz hingesetzt und dann durfte ich auch schon mein Zimmer sehen. Und es war natürlich nicht ein Luxushaus mit 10 Zimmern und einem riesengroßen Garten und einer Terrasse, also es war es nicht. Es war eine kleine Plattenbauwohnung und obwohl es so klein war und irgendwie auch ungewohnt, war es trotzdem sehr schön. Aber auch beängstigend, weil ich noch nicht wusste, was jetzt die nächsten Tage auf mich zukommen wird.
An diesem Abend endete Irems altes Leben. Weit entfernt von ihrer Familie, dem großen Elternhaus, ihrem Zimmer und den Geschwistern. Sie hatte sich entschieden, ihre Familie endgültig zu verlassen, die ihr die Luft zum Atmen nahm. Irems Familie hat türkische Wurzeln und lebt in der 3. Generation in Deutschland. Sie seien wohlhabend, nach außen gut integriert und unauffällig, erzählt sie. Aber zu Hause lebten sie in streng patriarchalen Strukturen. Die Frau müsse sich fügen, eine Botschaft, die zu ihrer Erziehung gehörte und mit aller Gewalt in ihrer Familie durchgesetzt wurde, erzählt Irem.
Also hauptsächlich kam die Gewalt von meinem Vater und dann, nachdem mein Vater gestorben ist, hauptsächlich von meinem Onkel. Und die Gewalt traf dann einen, wenn ich nicht gehört habe, wenn ich deren Meinung nach, also meinem Onkel oder meinem Vater vorher, wenn ich deren Meinung nach mit Jungs Kontakt hatte, obwohl es eigentlich einfach nur für die Schule, für die Hausaufgaben war. Wenn ich Essen weggeschmissen habe, gab es Gewalt. Wenn ich nicht zu meiner Oma wollte, weil ich fast jeden Tag bei ihr war, gab es Gewalt. Wenn das Haus nicht sauber war, gab es Gewalt. Stühle, Fäuste. So lange geschlagen, bis ich in Ohnmacht gefallen bin. Ja.
Irem sollte ihren Cousin aus der Türkei heiraten. Das entschied ihr Onkel. Damals war Irem noch minderjährig und in der Ausbildung. Nach der Hochzeit sollte sie die Rolle einer Ehefrau erfüllen, Kinder bekommen und ihre beruflichen Ziele aufgeben. Das wollte sie auf keinen Fall.
Ich habe den Cousin noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie mit ihm geredet oder auch ein Wort gewechselt, also auch nicht mal Hallo oder sowas. Es war halt einfach verboten, innerhalb der Familie den Männern Hallo zu sagen als junges Mädchen. Es wurde nicht gedroht, sondern eher einfach aufgezwungen. Und dann war schon klar, dass ich ihn heiraten muss. Und dann wurde auch schon Haushaltsvorrat vorbereitet. Und Hochzeit wurde vorbereitet. Und Kleider wurden gekauft, Dessous wurden gekauft. Haushaltsstand wurde besorgt. Also es ist so, mein Onkel hat mir in die Augen gesagt, dass er mich finden wird und lebendig begraben wird. Also falls ich etwas machen sollte oder versuche wegzugehen.
Irem, damals 17 Jahre alt, nahm heimlich Kontakt mit dem Jugendamt auf und beschloss zu flüchten. Als sie den Verdacht äußerte, ihre Familie könnte etwas ahnen, musste alles ganz schnell gehen. Schon am nächsten Morgen zog sie mehrere Leggings und Pullover übereinander an. In ihren Schulrucksack hatte sie neben ihren Büchern ihren Ausweis, Geld und ihre Zeugnisse versteckt. Es war schwer, sich nichts anmerken zu lassen, erzählt sie rückblickend. Aber am schlimmsten war der Abschied von ihren Geschwistern.
Tatsächlich habe ich mich von meinem kleinen Bruder verabschiedet, beziehungsweise verabschieden können. Dem habe ich dann noch einen letzten Kuss auf die Stirn gegeben. Und meine jüngere Schwester wusste, dass ich gehen werde, beziehungsweise ich habe ihr einen Abend davor gesagt, dass ich gehen werde. Und sie hat es mir nicht geglaubt. Sie hat gesagt, nein, geh nicht, lass mich nicht allein und was soll ich machen ohne dich? Und am nächsten Tag war ich weg. Also meine Geschwister haben mir auch schon leid getan, weil ich sie, wenn ich könnte, hätte mitnehmen wollen. Aber für meine eigene Sicherheit konnte ich es nicht machen.
Sie machte noch einen Anruf, um dem Jugendamt mitzuteilen, dass sie am verabredeten Treffpunkt sei. Dann warf Irem ihr Handy weg. Die Gefahr, geortet zu werden, ist zu groß. Doch wie ist das, wenn man alles zurücklässt? Wenn Anonymität in einem jungen Leben oberste Priorität hat? Wenn die von Kindesbeinen an gelernten Traditionen und Regeln nicht mehr gelten, wenn immer das Wir zählte und nie das Ich und sich ein junges Mädchen neu erfinden muss. Das ist ein anstrengender Lernprozess, den wir begleiten, sagt Sozialarbeiterin Anna.
Eben die jungen Frauen, die zu uns kommen, legen sich einen Schutznamen zu und auch eine Schutzgeschichte, mit der sie dann ins Außen gehen, neue Kontakte knüpfen, die Schule besuchen, eine Ausbildung absolvieren. Und also natürlich gibt es da immer viel Anleitung am Anfang. Ja, das wird gemeinsam eingeübt, zu Ärztinnen wird begleitet und. Wir als Einrichtung sind uns bewusst darüber, dass Social Media und Smartphones zum Leben eines jungen Menschen dazugehören. Und dann geht es uns nicht darum zu sagen, okay, du darfst es nicht nutzen, sondern wie kannst du es sicher nutzen? Und gleichzeitig ist das große übergeordnete Ziel ja, dass ihr Herrinnen über euer Leben werdet und dass ihr die absoluten ExpertInnen seid, auch was euren eigenen Schutz betrifft.
Mithilfe ihrer Sozialarbeiterin Anna hat Irem im Wohnprojekt Rosa ein Zuhause gefunden. Bis zu 15 Mädchen oder junge Frauen können dort aufgenommen werden. Die Altersgrenze liegt bei 21 Jahren. Neben Rosa existiert seit 5 Jahren das Projekt Nadia, das auch junge, volljährige Frauen aufnimmt, die in einer akuten Notlage sind und kurzfristig anonym untergebracht werden müssen. Von den 6 Notaufnahmeplätzen werden 2 vom Land Baden-Württemberg finanziert, erklärt Aisha Kartal. Das sei aber zu wenig, denn in den vergangenen 5 Jahren konnten sie nur jede 5. junge Frau aufnehmen. Aisha Kartal leitet die Hilfen für junge Migrantinnen bei der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. Auch sie will anonym bleiben, aus Sicherheitsgründen. In ihrer Beratungsstelle Yasemin riefen vergangenes Jahr knapp 600 Personen an, darunter betroffene Mädchen und Frauen, aber auch viele Schulsozialarbeiterinnen, Lehrerinnen oder Integrationsmanagerinnen, die um Rat und Hilfe baten. Und die Zahl der Anfragen steigt, sagt Aisha Kartal.
Wir haben Mädchen, wo die Familien armenisch, iranisch, jordanisch, kosovo-albanisch, marokkanisch, montenegrinisch, pakistanisch, palästinensisch, Roma, afroamerikanisch, rumänisch, russisch. Also ich könnte Ihnen jetzt von A bis Z alle möglichen Ethnien aufzählen, die bei uns ankommen. Was wir eher sagen können, ist, zahlenmäßig in den letzten Jahren, nach 2015, sind Mädchen, wo die Eltern aus dem Irak, Syrien oder Afghanistan kommen, die sind stärker vertreten. Also die Anfragen steigen stetig. Das kann ich zumindest sagen in den letzten Jahren. Und wir bräuchten viel, viel mehr Personal und eben auch, also mindestens einen dritten Notplatz, welches vom Land finanziert ist.
Wie viele junge Frauen bundesweit von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind, dazu gibt es kaum valide Daten. Betroffen sind nicht nur Mädchen oder junge Frauen mit Migrationsgeschichte, sondern beispielsweise auch aus freikirchlichen Milieus. Nur wenige Fälle sind in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Die Dunkelziffer ist hoch. Sich Außenstehenden gar der Polizei anzuvertrauen, ist ein Tabu. Der Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung führte vor 3 Jahren eine Umfrage in weit über 1000 Einrichtungen durch. Das Ergebnis: In knapp 500 Fällen war eine Zwangsheirat geplant oder bereits erfolgt, und das alleine in der Hauptstadt. Mehr als 90% der Betroffenen waren Mädchen. Zwangsheirat ist in Deutschland seit 2011 strafbar. Es drohen bis zu 5 Jahre Haft. Doch die jungen Frauen trauen sich nicht, ihre Eltern anzuzeigen. Zu stark sind die familiären Bindungen und zu sehr fürchten sie die Rache der Familie. Traumatherapeut Professor Jan Ilhan Kisselhan leitet das Institut für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Ein Aufzug führt ganz nach oben in den 3. Stock des Gebäudes. Ganz am Ende des Flurs befindet sich sein Büro.
Hallo Kisselhan. Gut. Gut, danke.
Sein jüngstes Buch befasst sich mit Gewalt im Namen der Ehre. Kisselhan forscht zu kultursensibler Psychotherapie und leitet die transkulturelle psychosomatische Abteilung in der Mediklinik in Donaueschingen. Dort werden auch Frauen und Männer behandelt, die von Zwangsheirat bedroht sind oder in einer Zwangsehe leben müssen.
Wir kennen das System und können sogar manchmal, wenn es notwendig ist und möglich ist, auch die Familie dazu einladen, zu gucken, ob wir eine Lösung finden, weil wir eben in einem anderen Land leben, die Kultur sich verändert hat, die Menschen sich verändert haben. Aber im Extremfall, wenn sie nicht zu uns kommen oder zu spät zu uns kommen, mehrere Jahre schon zwangsverheiratet sind, den Ehemann nicht lieben, vielleicht schon Kinder bekommen haben, sehr unglücklich sind, entwickeln sich mit der Zeit dann auch psychosomatische Erkrankungen wie eine Depression, eine Angststörung, körperliche Beschwerden. Wir beobachten sehr häufig, dass sie mehrfach bis zu vierfach in unserer Studie versucht haben, sich das Leben zu nehmen, also sehr davon betroffen sind. Und ihre Welt ist irgendwo zerstört, aber die Kultur ist so stark, dass sie da nicht rauskommen und brauchen dringend eigentlich staatliche Hilfe von Institutionen und anderen Organisationen.
Frauen, die im Ausland mit einem in Deutschland lebenden Mann zwangsverheiratet werden, haben in der ersten Zeit überhaupt keine Möglichkeiten, sich zu wehren. Denn das Aufenthaltsrecht ist in den ersten 3 Jahren an die Ehe geknüpft. Dazu kommt, sie sprechen häufig kein Deutsch, haben keine Arbeit, kennen niemanden außerhalb ihrer Community und wissen nicht um ihre Rechte als Frau in Deutschland. Wie die Deutsch-Afghanin Mariam. Auch sie möchte anonym bleiben und ihren richtigen Namen nicht öffentlich machen, aus Angst. Als sie in Deutschland ankam, war sie ihrem um viele Jahre älteren Mann ausgeliefert.
Vom Flughafen hat er mich abgeholt. Ja, und er musste arbeiten. Jeden Tag hat er gearbeitet. Und dann hat er ein Problem mit dem Alkohol gehabt. Jedes Wochenende, jede Woche hat er getrunken. Wenn er getrunken hat, dann gab es Schläge. Meine Mutter habe ich oft gesagt, er schlägt mich. Sie hat gesagt, wenn ein Mädchen ihren Mund hält, dann wird sie nicht geschlagen. Du musst nur deinen Mund halten, dann bekommst du keine Schläge. Egal, was er sagt und macht, du musst nur deinen Mund halten. Ich habe oft gesagt, dass ich eine Scheidung möchte. Ich bekomme so viele Schläge. Ich habe damals gar kein Geld bekommen. Ich musste jedes Mal um Geld betteln. Kann ich 10, kann ich 5 Euro bekommen? Ich habe niemanden gehabt. Und als ich nach Deutschland kam, war ich sofort schwanger, habe meine Tochter bekommen. Ich habe ihm oft gesagt, dass ich das Kindergeld für mich haben möchte, aber ich habe das nicht bekommen. Es war wirklich schlimm gewesen.
Mariam bekam 4 Kinder, war mehrere Male in verschiedenen Frauenhäusern, nachdem ihr Mann sie immer wieder brutal zusammengeschlagen hatte. Doch die junge Frau kehrte zu ihrem Ehemann zurück, auch wegen der Kinder. Hilfe hatte sie keine, im Gegenteil. Der Druck der Community war enorm hoch. Der Vorwurf, sie verletze mit einer Scheidung die Ehre der Familie, hinderte sie jahrzehntelang daran, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Auch Mariams Mutter spielte eine große Rolle und machte ihrer Tochter Schuldgefühle.
Wir kriegen es natürlich auch mit, dass Frauen und Männer, um nach Deutschland zu kommen, tatsächlich dann Ehen eingehen, die durch die Familie organisiert werden und werden dann mit jemandem verheiratet aus der Türkei oder Syrien oder Irak oder anderen Ländern. Hier ist es sicherlich eine Form von Interesse. Und übrigens sind viele dieser traditionellen Ehen, auch Zwangsheirat, meistens auch Interessenbeziehungen. Das heißt, die Eltern überlegen, was ist erstmal das Beste für mein Kind, aber vielleicht was ist das Beste auch für meine Familie, damit wir einen Vorteil von dieser Ehe haben, ähnlich historisch, wie wir es ja in Europa auch schon hatten. Und aus deren Logik ist es völlig normal, dass ein Familienmitglied Opfer leistet, sich opfert, damit es dem Kollektiv gut geht. Und so eine Heirat gehört eben auch dazu, dass man eine solche Ehe geht. Und in patriarchalischen Gesellschaften, bei Ehen geht es nicht um Liebe in solchen traditionellen Gesellschaften. Es ist eine funktionale Beziehung. Man gründet eine Familie und man muss den Lebenspartner nicht lieben. Hier geht es darum, Kinder zu bekommen, die wiederum versorgt werden, die wiederum einer Großfamilie angehören.
Arrangierte Ehen sind bis heute in vielen Teilen der Welt eine gängige Praxis und liegen oft in einer Grauzone zwischen Tradition und Zwang, erklärt Kisselhahn. Auch die Annahme, Zwangsheirat sei ein rein islamisches Problem, ist ein Vorurteil. Denn sie trete in muslimischen, hinduistischen, christlichen, jesidischen und anderen religiösen Umfeldern auf.
Je traditioneller, je konservativer und je patriarchalischer Gesellschaften sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frauen vor allem von Zwangsheirat bedroht sind. Wie in Georgien, zum Teil auch in Armenien oder auch anderen christlichen nicht-muslimischen Ländern. Im Islam kommt es stärker vor, weil Islam und traditionelle patriarchalische Vorstellungen sich so stark vermischt haben, dass viele Menschen aus den ländlichen Gegenden den Unterschied nicht kennen. Sie glauben, dass patriarchalische Stellungen auch religiös sind. Und das macht das Ganze eher kompliziert. Aber sonst ist es eine rein patriarchalische Vorstellung, wie Ehen zu funktionieren haben.
Junge Frauen wie ihrem, die in patriarchalen Familien leben, müssen den Spagat zwischen Zuhause und Außenwelt leisten. Sie lernen in Schule oder Ausbildung andere Lebenswelten und Wertvorstellungen kennen. Ihrem konnte zum ersten Mal im Biologieunterricht über Sexualität, Freundschaft oder Beziehung sprechen oder im Religionsunterricht über Freiheit und Selbstbestimmung. Später fand sie am Ausbildungsplatz nicht nur Anerkennung, sondern Zuneigung und Hilfe.
Also während meiner Ausbildung hatte ich in der Praxis 2 Kolleginnen und mein Chef waren wie eine Familie für mich, mehr als meine eigene Familie. Und ja, das war so der einzige Ort, an dem ich wirklich glücklich war. Wenn ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich mich gefreut. Wenn ich wieder nach Hause musste, dann war ich wieder traurig. Auch wenn ich müde war auf der Arbeit oder kaputt von der Arbeit, habe ich mich eigentlich immer gefreut, wieder hinzugehen. Das war dann der einzige Halt, den ich hatte.
Heute lernt Irem Schritt für Schritt selbstständig zu sein, ihr Ich zu entdecken, ihre eigene Stärke zu finden und auf ihre Bedürfnisse und Gefühle zu achten. Sie ist nach wie vor gläubige Muslima, hat aber ihr Kopftuch abgelegt. Am Anfang war der Weg schwer. Irem durfte keine Gäste haben. Niemand sollte wissen, wo sie wohnt. Sie bekam Zeugnisse und einen Pass unter einem neuen Namen, eine ganz neue Biografie. Bevor sie wieder in die Schule gehen durfte, hatte sie gelernt, ihre Schutzgeschichte sicher zu erzählen. Auch in den sozialen Netzwerken. In einer digitalen Welt ist es unmöglich, ohne Smartphone oder Laptop zu leben. Ein lückenloser Schutz, eine hochkomplexe Angelegenheit, die keinen einzigen Fehler duldet. Irem hat sich in ihrem neuen Leben stabilisiert. Aber das gelingt nicht allen. Denn die Angst, entdeckt zu werden, und die Sehnsucht nach der Familie ist groß.
Dass aber der Druck der Familie, aber auch die Bindung an die Familie, das nämlich ist ja ein Kind dieser Familie und die haben Geschwister, die sie vermissen, das Essen. Sie leben ja auch ihre Mutter und ihren Vater, das sind ja nicht irgendwelche Despoten, dass sie aufgrund dieser starken Bindung an ihren Eltern, ich würde sagen etwa 80% dieser jungen Mädchen dann wieder zurückkehren nach Hause, damit ihre Eltern nicht enttäuscht sind, damit die Mutter nicht plötzlich eine Herzerkrankung bekommt. Das ist ja auch immer ein Vorwand, den sie immer ergeben. Seitdem du weg bist, ist die Mutter krank geworden, der Vater hat einen Herzinfarkt bekommen, die ganze Welt ist so schlecht, dann fühlt sie sich natürlich schuldig und möchte nicht, dass die Mutter krank ist oder der Vater was hat und wie auch immer, dann gehen sie zurück. Und zurück bedeutet, dass sie dann Enkel mal das machen, was die Eltern ihnen vorschlagen.
Ein Nein der Tochter kann im schlimmsten Fall in einer Tragödie enden, erklärt Experte Kisselhahn. Nach einer Studie der Frauenrechtsorganisation TERDEFAM gab es allein 2023 mindestens 26 vollendete oder versuchte sogenannte Ehrenmorde in Deutschland. Die Dunkelziffer wird höher geschätzt. Die Opfer sind vor allem Frauen, aber auch Männer, meist die Geliebten der Ehefrauen und Töchter, aber auch Homosexuelle. Die Täter, ihre Väter, Brüder, Onkel oder Cousins, aber nicht selten wirken auch Mütter, Schwestern oder Tanten mit. Psychologe Kisselhahn war Gutachter in über 50 sogenannten Ehrenmordprozessen.
Hier zeigt sich interessanterweise, dass die sogenannten Ehrenmörder kein kriminelles Profil aufzeigen durchschnittlich. Also sie sind relativ unauffällig. Aber es zeigt sich tatsächlich, dass diese Vorstellung von Ehre und Eheverletzung, das sehr alt und patriarchalisch, fast archaisch ist, über Jahrtausende überlebt hat. Das heißt, dass ein Migrant mit einer traditionellen und patriarchalischen Vorstellung kann vielleicht 30 Jahre leben, völlig unauffällig, lieber Nachbar, toller Vater und so weiter. Und dann passiert aus seiner Sicht eine Form von Eheverletzung. Die Tochter hat eine sexuelle Beziehung mit irgendeinem anderen, mit dem er nicht einverstanden ist, weil Sexualität bedeutet, erstmal in der Ehe nur zu erleben und nicht vorher. Das kann für ihn eine Form von Eheverletzung bedeuten, plus der Druck der Gesellschaft, die natürlich hinzukommt. Und dann können solche Untaten durchgeführt werden. Alle, die ich besucht habe und ihre Schwester oder Ehefrau oder einen Mann getötet haben in den Gefängnissen, sagen, eigentlich ist es falsch, was ich gemacht habe, weil ich darf niemanden töten. Einige sind sogar schizophren geworden, weil sie das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnten, dass sie einen Menschen getötet haben. Sagten aber, die Gesellschaft hat es so gefordert und ich musste es machen, also habe ich mich letztendlich auch geopfert.
Es sei wichtig, nicht nur die Mädchen, sondern auch die Jungen mit Präventionsmaßnahmen zu erreichen. Im Kindergarten, an Schulen, in Vereinen, fordert Kisselhahn. Und dabei müssen Migrantenorganisationen mit ins Boot geholt werden.
Migrantenorganisationen, dass sie viel stärker Kampagnen durchführen müssen und sagen, das ist eine Schande. Das hat nichts mit Ehre zu tun, wenn ein Mensch gefangen gehalten wird in irgendeiner Beziehung. Und das würde sich vielleicht dann dadurch eher auch auflösen, dass keiner mehr auf diese Idee kommt. Das heißt, man muss das Paradigma ändern und das kann von den eigenen Migrantenorganisationen besser gehen, als wenn jetzt die sozusagen von einer anderen Ebene der Deutschen immer wieder etwas kommt. Ja, die wollen ja wieder unsere Kultur ändern, darum geht's ja gar nicht. Es ist etwas Falsches, zutiefst Falsches und zutiefst Verachtendes, dass Menschen heutzutage noch gefangen gehalten werden und das muss verändert werden.
Mariam hat es mit Hilfe einer Mitarbeiterin der evangelischen Gesellschaft geschafft, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Nach 2 Jahrzehnten Unterdrückung, Demütigung und brutaler Gewalt. Und sie hat eine Arbeit gefunden und kann für ihre Kinder sorgen. Die 40-Jährige möchte sich scheiden lassen, doch sie hat Angst vor ihrem Noch-Ehemann. Sie mache kleine Schritte, sagt sie, auf ihrem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit. Und dazu gehöre auch, einen Urlaub mit den Kindern zu machen oder Fahrstunden zu nehmen.
Meine großen Wünsche sind, so bald wie möglich meinen Führerschein zu machen und dass ich ein Auto habe, dass ich nie von irgendjemandem abhängig bin, dass ich alleine fahren kann. Seit ich in Deutschland bin, habe ich mir gewünscht, irgendwann mal fahre ich auch mal Auto. Irgendwann mal habe ich ein eigenes Auto, vielleicht dieses Jahr noch.
Und Irem? Die 20-Jährige wird ihre Wohnung einrichten und alleine leben. Sozialarbeiterin Anna wird sie noch eine Zeit lang begleiten. Und Irem hat ein Ziel. Sie will ihre Ausbildung beenden und später studieren. Die junge Frau hat ihr Ich entdeckt und gelernt, Nein zu sagen um Grenzen zu setzen, die eigene Würde zu wahren und sich selbst zu schützen.
Diese Angst, gefunden zu werden, wird niemals weggehen, weil ich weiß, dass egal wie lange ich weg bin, ich trotzdem gesucht werde. Aber ich weiß, dass ich in guten Händen bin und in Sicherheit bin. Und eine der größten Veränderungen ist, wie ich auch zu mir selber stehe. Vorher war mein Bild immer beispielsweise, dass ich darauf geachtet habe, was andere über mich denken. Die Ehre, der Stolz, dass ich darauf sehr viel geachtet habe. Und mit der Zeit bin ich daran gewachsen. Und jetzt, mittlerweile, ist es mir egal, was andere über mich denken, was andere über mich sagen. Solange ich glücklich bin, kann mir keiner mein Glück nehmen.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Susanne Babila. Familienehre vor Liebesglück, Zwangsheirat und Zwangsehe in Deutschland. Redaktion Sabine Brütting.